Diana Humphreys aus Houston, Texas, war eine 16-jährige, junge, hübsche Blondine. Sie hatte mit 16 das ganze Leben, wie man so sagt, noch vor sich. Aber tägliche Routine hat aus ihr eine lustlose junge Frau gemacht, die müde war und sich die ganze Zeit gelangweilt hat. Und um der Langeweile zu entkommen, hat sie ihren 2 Jahre jüngeren Bruder in einen Hinterhalt gelockt und ihn mit einem Gewehr Kaliber 22 erschossen. Bei der Vernehmung antwortete sie: Hier passiert niemals etwas Aufregendes. Das war ihre Begründung, warum sie ihren Bruder umgebracht hat. Und sie gestand der Polizei, dass sie eigentlich auch vorhatte, ihren Vater, ihre Mutter und schlussendlich sich selbst umzubringen, um die dauerhaft langweilige Routine des Familienlebens zu beenden. Aus Langeweile die Familie umgebracht, oder der Plan war, die Familie umzubringen. Langeweile ist ein böser, böser Feind. Aus Langeweile resultieren ganz viele schlechte Dinge. Und das Schlimmste ist, wenn uns langweilig ist, dann meinen wir, dass nicht wir dafür verantwortlich sind, sondern andere. Der Lehrer in der Schule macht langweiligen Unterricht. Er ist schuld. Der Sonntagsprediger predigt langweilige Predigten. Er ist schuld. Das Leben, was man mir gibt, und jetzt bringe ich es mal auf den Punkt, das Leben, das Gott mir zumutet, ist langweilig. Die Schuld liegt aber bei einem solchen Denken immer außerhalb von uns. So meinen wir zumindest. Und ich würde gerne im ersten Teil der heutigen Predigt mit euch zusammen über Langeweile nachdenken. Was ist Langeweile? Wo kommt sie her? Was bewirkt sie? Und was sind ihre tieferen Ursachen? Und meine Hoffnung ist, dass wenn wir unseren Feind ein bisschen genauer erkannt haben, wenn wir ihn enttarnt haben, wie er aussieht, dass wir dann auch besser für den Kampf gewappnet sind. Denn dann müssen wir uns der Langeweile nicht mehr ergeben, ich kann ja nichts dafür, sondern können sie mit Gottes Wort und mit Gottes Kraft dann auch siegreich überwinden. Und darüber will ich dann im zweiten Teil der Predigt reden. Da soll es dann sehr praktisch sein, ich glaube 10, 11 praktische Unterpunkte. Langeweile ist einer der Gründe, vielleicht sogar der führende Grund für gescheiterte Ehen. Warum scheitern Ehen? Fragt Seelsorger und sie werden sagen, Langeweile ist einer der führenden Gründe. Rein äußerlich scheitern Ehen, weil man sich auseinandergelebt hat, wie die Formulierung ist. Oder weil einer der beiden fremd geht. Rein äußerlich. Aber oftmals steckt Langeweile hinter solchen Taten. Der Ehemann langweilt sich mit seinem Leben, mit seiner Ehefrau, seinem Beruf. Er wird unruhig, draufgängerisch, selbstsüchtig und zerstört dabei dann alles. Die Ehefrau wird von der Alltagsroutine gelangweilt, dem endlosen Wäsche, Waschen und Bügeln, von Stullen, Schmieren und Kindertrösten, von ihrem Mann, mit dem sie seit 20 Jahren verheiratet ist. Und dann findet sie etwas oder jemanden, der interessanter ist, der mehr Spaß bringt oder was mehr Spaß bringt. Und jeder Seelsorger ist gut beraten, wenn er solche Ehen beraten will, noch vielleicht doch noch retten möchte, dass er nicht zunächst auf das Fremdgehen sich konzentriert. Darüber muss man auch reden. Aber dass man überlegt, was hat denn eigentlich dazu geführt, dass du dich von deiner eigenen Partnerin, deinem eigenen Partner abgewandt und einem anderen zugewandt hast. Und meistens ist dann Langeweile das Ganze. Es war zu langweilig mit ihm oder ihr. Langeweile ist auch einer der Gründe, warum die Gemeinschaft von Christen kaputt geht. Christen, die seit 5, 10, 20 oder vielleicht mehr Jahren zur Gemeinde kommen, stehen ebenfalls in der Gefahr, so eine Art Unruhe zu entwickeln. Das kann doch nicht alles sein. Sie entwickeln da so eine Art geistliche Midlife-Crisis. Sie denken vielleicht, dass sie irgendwas verpassen würden. Und deswegen fand ich deinen Beitrag heute Morgen irgendwie ein ganz guter Einstieg in dieses Jahr. Wie denke ich über meine Gemeinde? Wie denke ich über diese Räume? Wie denke ich über unsere Musik, über die Lieder, die wir singen, über die Musiker, über was auch immer? Manche Christen sind so lange dabei und irgendwie, sie bewegen sich noch. Da ist noch irgendwie eine gewisse Form von äußerem Leben drin, aber die Begeisterung der ersten Jahre, als ihr Glaube noch so richtig brannte, die ist schon lange weg. Und wenn dann noch was schief läuft, und da rede ich aus Erfahrung, Wenn dann was schiefläuft, eine grobe Sünde in der Gemeinde, wenn ich mit Entscheidungen der Gemeinde oder der Gemeindeleitung nicht einverstanden bin oder ich mit einzelnen Figürchen in der Gemeinde nicht einverstanden bin, dann steigen manche Christen aus. Nicht aus dem Glauben zunächst, zumindest würden sie das nicht so formulieren, sondern sie steigen zunächst aus der Gemeinschaft aus, die sie so lange genossen und vielleicht sogar mitgestaltet haben. Sie spüren oder meinen zu spüren, dass diese Gemeinschaft ihnen nicht das gibt, was sie eigentlich von ihr erwarten und lösen sich dann. Nicht selten treffen sie sich dann noch in kleineren Hauskreisen wieder. Auch das ist eine Erfahrung, die ihr als Gemeinde ja zumindest teilweise mitbekommen habt. Und in diesem Hauskreis sind dann nur noch Gleichgesinnte. Und am Anfang fühlt man sich im Kreis der Gleichgesinnten auch sehr wohl, weil man ja gemeinsam ablehnt etwas. Das, wovon man sich gelöst hat, das war ja alles nicht so gut und darin ist man sich einig. Aber das ist nur ein trügerisches Gefühl von Gemeinschaft. Ich weiß nicht, ob ihr Uli Stein, den Zeichner Uli Stein, kennt. Der malt meistens irgendwelche Mäuse. Und eine Lieblingszeichnung von ihm ist so eine Maus, die ein Schild hochhebt und da steht drauf, dagegen. Ja, im Dagegensein sind wir uns häufig einig. Guckt euch irgendeine Revolution an, in Ägypten oder irgendwo. Am Anfang, wenn es darum geht, gegen etwas zu sein, ist große Einigkeit. So, dann wird aber die Regierung abgesetzt und dann sollen die dagegen Leute plötzlich mal gestalten und mal gemeinsam etwas voranbringen und zerbröckel, zerbröckel, zerbröckel ist der Effekt. Und genauso geht es diesen Hauskreisen am Anfang, trügerische Gemeinschaft. Aber sobald innerhalb dieser kleinsten Zelle, die es dann noch gibt, wieder Meinungsverschiedenheiten auftreten, zerbröckelt auch das. Und spätestens dann leidet oft auch der Glaube Schiffbruch. Warum? Sie wurden enttäuscht. Sie hatten Erwartungen an etwas, die nicht erfüllt werden. Vielleicht würde der ein oder andere von uns solche Enttäuschungen, die ich jetzt beschrieben habe, nicht mit dem Wort Langeweile titulieren, beschreiben, bezeichnen. Aber ich glaube, dass Langeweile immer dort auftritt, wo eine Erwartung, die ich habe, nicht erfüllt wird. Langeweile ist eine gewisse Form von Enttäuschung. Ein Beispiel. Da sitzen 300, 400 Leute in der Philharmonie. Dieses schöne große Gebäude, wo klassische Musik meistens vorgetragen wird. Und sie hören den dritten Satz aus Beethovens 5. Symphonie. Largo. Etwas getragen alles. Und ein kleiner Junge wurde von seinen Eltern mit in dieses Konzert reingeschleppt. Und er langweilt sich. Er langweilt sich. Was ist der Auslöser für die Langeweile? Die anderen 300, 400 Musikfans werden bestreiten, dass es an dem Konzert liegt. Sie werden bestreiten, dass es am Musikstil liegt. Sie werden bestreiten, dass es am Orchester und ihrem Dirigenten liegt. Woran liegt's? Tatsächlich ist die unerfüllte Erwartung des kleinen Jungen nach Unterhaltung seines Geschmacks das Problem. Er versteht unter Unterhaltung was anderes als das, was diese Streicher und Flötisten und Kontrabassisten und wie sie alle heißen, da bringen. Wenn die Pauke kommt, im dritten Satz vermutlich nicht, dann ist wieder Action für ihn, aber vorher nicht. Und deswegen langweilt er sich. Nun gehen wir nicht in die Philharmonie so häufig, zumindest die meisten von uns, aber wir gehen Sonntag für Sonntag in eine Gemeinde. Und wir hören eine Predigt, eine Sonntagspredigt. Die Frage ist, mit welchen Erwartungen kommen wir denn dahin? Was muss am Sonntag geboten werden, damit wir nicht enttäuscht sind? Oder andersrum formuliert, dass wir uns nicht langweilen. Der evangelikale Pastor A.W. Tozer vermutete bereits Mitte des letzten Jahrhunderts, langjährige Christen langweilen sich, weil sie mit den christlichen Themen der Predigt so überaus vertraut sind. Wir wissen doch schon, was der Typ da vorne sagt. Er schreibt, wir hören dieselben Dinge immer wieder, bis wir gelangweilt sind. Damit mache ich denen gar keinen Vorwurf, die wiederholen, denn es ist wichtig, dass wir bestimmte Dinge immer wieder sagen. Ich beklage etwas anderes, sagt Tozer. Wir sind uns nicht, und das ist ein schwieriger Satz, aber er ist genial, wir sind uns nicht der Gegenwart dessen bewusst, der ein bekanntes Wort nehmen kann und es uns hervorragend neu machen kann. Ich wiederhole nochmal den Satz. Wir sind uns nicht der Gegenwart dessen, großgeschrieben das dessen, sind nicht die Gegenwart dessen bewusst, der ein bekanntes Wort nehmen kann und es hervorragend neu machen kann. Wir sterben in unseren evangelikalen Kreisen auf Raten, da wir uns auf der Wahrheit des Wortes ausruhen. Und dabei vergessen wir, dass es einen Geist des Wortes gibt, ohne den die Wahrheit des Wortes schlussendlich für den menschlichen Geist keine Bedeutung hat. Das ist ein Satz, den man vermutlich 5-mal lesen muss und dann sollte die Predigt aufhören, damit alle drüber nachdenken. Ich sage nur www.bibelunterricht.de, Bereich Predigt, Vorträge, da findet ihr das Skript. Also dieses Problem, dass wir eigentlich schon hierher kommen und wissen, eigentlich kann heute nichts Neues kommen. Denn das, was der Prediger, soweit er halbwegs sich am Wort orientiert, bringt, ist schon seit 2000 Jahren fest vorgeschrieben. Wir hören bestimmte Dinge immer wieder und wir haben nicht die Erwartung, dass es noch einen Heiligen Geist gibt, der dieses altbekannte Wort, das wir 30 Mal schon gehört haben, in uns zu etwas Wunderbarem entflammen kann. Und doch, ich stelle die These von der Bibel her auf, Christsein muss nicht langweilig sein. Christsein muss überhaupt nicht langweilig sein. Möchte mal jemand vielleicht mit mir Psalm 92 aufschlagen? Psalm 92. Da möchte ich nur ein paar Verse 13 bis zum Ende lesen. Psalm 92, die Verse 13 bis 16. Ich habe jetzt hier Elberfelder Deutsch. Der Gerechte wird sprossen wie die Palme, wie eine Zeder auf dem Libanon wird er emporwachsen. Die gepflanzt sind im Hause Jahwes, werden grünen in den Vorhöfen unseres Gottes. Noch im greisen Alter gedeihen sie, sind sie saftvoll und grün, um zu verkünden, dass Jahwe gerecht ist. Er ist mein Fels und kein Unrecht ist an ihm. Noch im greisen Alter gedeihen sie. Also, Greise haben wir hier nicht, hä? Aber alte Menschen, die lange mit Gott laufen, müssen sich nicht langweilen. Sie gedeihen, sie sprießen. Sie sind voller Leben. Christsein ist nicht langweilig. Nicht, wenn es beginnt, nicht nach 10 Jahren, auch nicht nach 50 Jahren. Ich bin jetzt seit 32 Jahren ein Kind Gottes. Macht Spaß, das immer wieder mal auszurechnen, wie lange man schon dabei ist. Und ich darf feststellen, mit Gott war mein Leben noch nie langweilig. Ich frage mich immer, was machen die Leute ohne Gott? Und die Predigt wird einen Teil der Antwort geben, weil ich darüber nachgedacht habe. Aber wow, also was für ein reiches Leben wir als Christen haben, gerade wenn wir dem Herrn intensiv nachfolgen. Das ist so schön. Wolfgang. Amen, ne? Bitte denken wir immer von Gott her auch. Wir sind für die Ewigkeit berufen. Das haben wir heute Morgen auch schon 2-3 Mal gesungen oder gelesen. Und stellt euch mal vor, Christsein wäre langweilig nach 30 Jahren. Wer von euch freut sich denn auf die Ewigkeit mit Gott? Ewige Langeweile. Gruselig. Aber das passt nicht zu diesem kreativen Gott, dem es gefallen hat, so viele Blumen, so viele Farben zu schaffen, dass wir mit unseren Augen noch nicht mal alles richtig wahrnehmen können, sondern irgendwelche Maschinen uns erklären müssen, dass hinter dem Reichtum, den wir meinen zu sehen, noch viel mehr Reichtum ist an Farben oder an Tönen, wo wir auch nur einen bestimmten Bereich hören können und. Es ist eigentlich Wahnsinn, wie viel Reichtum in Gott ist und deswegen glaube ich, dass die Ewigkeit überhaupt nicht langweilig wird und nach 10.000 Jahren wir immer noch irgendwie neue Sachen entdecken können. Tatsächlich sind es andere Dinge, die langweilig sind. Sünde, Krankheit, Dummheit und materielle Dinge. Frag doch mal Menschen, die ohne Gott leben, ob das, was sie auf Dauer tun, nicht auf Dauer auch langweilig für sie ist. Nicht, ob es auch mal spaßige Zeiten gibt, davon ist nicht die Rede. Aber nach 5 Jahren das gleiche Spiel auf der PlayStation 3 spielen? Ist das noch so spannend wie am ersten Tag, als du es installiert hast? Mein Sohn muss darunter leiden. Ich habe ihm keine PlayStation 4 gekauft. Er muss immer noch auf der PS3 spielen. Und mit den kleinen Mädchen spielen wir sogar noch auf der PlayStation 2. Der normale Mensch, der nicht Christ, sucht immer wieder neue Wege, um einen neuen Kick zu bekommen. Deswegen gibt es auch immer wieder neue Drogen, die bezeichnenderweise heutzutage so als Modedroge bezeichnet werden. Da ist der Begriff schon Programm. Und damit ist das olympische Ideal im Alltag angekommen. Wie heißt es bei Olympia? Schneller, höher, weiter. Und das brauchen wir im Alltag. Wir müssen schneller, wir müssen höher, wir müssen weiter, größer, intensiver. Wir müssen mehr haben. Und wenn wir das erreicht haben, nach Olympia ist vor Olympia, dann brauchen wir wieder mehr. Und zwar so lange, bis wir erschöpft, ausgelaugt und in vielen Fällen deprimiert sind. All das macht nicht glücklich. Auch Geld macht nicht glücklich. Das, was man mit Geld anstellen kann, macht nicht glücklich. Am Ende ist selbst das langweilig. Klar, es sind jetzt nicht so viele junge Leute hier. Nur ein paar, die gerade einnicken. Sorry. Es gibt jemanden, der hat das mal ausprobiert. Der so viel Geld zur Verfügung hatte, wie wir alle zusammen es nie in unserem Leben haben werden. Da war jemand, der hatte nicht nur Geld, er hat auch die Möglichkeiten, das Geld entsprechend zu investieren. Der konnte sich alles davon kaufen. Und selbst das, was er damit anstellen wollte, mit dem, was er sich gekauft hatte, da gab es keinerlei Verbote. Warum? Er war König. Der Mann hatte so viel Geld und konnte machen, was er wollte damit. Selbst die verbotenen Sachen konnte er machen, weil er war der Oberbestimmer. Und dieser Mann hat es getan. Er hat wirklich alles mal reingesteckt, um den maximalen Kick aus dem Leben zu holen. Und das Schöne ist, er hat es uns aufgeschrieben. Schlag mit mir bitte mal das Buch auf. Welches? Hat jemand einen Vorschlag? Prediger! Ja. Die Einladung war gut oder ihr seid einfach klug. Ich tippe auf Letzteres. Also das Buch Prediger. Und da würde ich gerne das Kapitel 2, 11 Verse mit euch lesen. Prediger Kapitel 2. Wenn ihr die Psalmen findet in der Nähe von dem Psalm, ist auch das Buch Prediger. Psalm, Sprüche, Prediger. Mein Lieblingsvorleser muss seine Stimme noch ein bisschen schonen, von daher meldet sich entweder ein Freiwilliger oder ich lese vor. Prediger 2, ab Vers 1 und dann bis 11 einschließlich.
Ich sprach mein Herzen, wohlan denn, versuche es mit der Freude, genieße das Gute. Aber siehe, auch das ist Nichtigkeit. Zum Lachen sprach ich, unsinnig ist es, und zur Freude, was schafft ihn? Ich beschloss in meinem Herzen, meinen Leib durch Wein zu laden, während mein Herz sich mit Weisheit beschäftigte, und die Torheit zu ergreifen, bis ich sehe, was den Menschenkindern gut zu tun wäre unter dem Himmel, die Zahl ihrer Lebenstage. Ich unternahm große Berge, ich baute mir Häuser, ich pflanzte mir Weinberge, ich machte mir Gärten und Parks, ich pflanzte darin die unterschiedlichsten Fruchtbäume, ich machte mir Wasserteiche, um daraus den aufschließenden Wald von Bäumen zu bewässern, ich kaufte Knechte und Mägde, und hatte Hausgeborene. Auch hatte ich größeren Besitz an Rindern und Schafen als alle, die vor mir in Jerusalem waren. Ich sammelte mir auch Silber und Gold und Schätze von Königen und Ländern. Ich beschaffte mir Sänger und Sängerinnen und die Vergnügungen der Menschenkinder, Frauen und Frauen. Und ich wurde größer und reicher als alle, die vor mir in Jerusalem waren. Dazu verblieb mir meine Weisheit. Und alles, was meine Augen begehrten, entzog ich ihnen nicht. Ich versagte meinem Herzen keine Freude. Denn mein Herz hatte Freude von all meiner Mühe, und das war mein Teil von all meiner Mühe. Und ich wandte mich hin zu all meinen Werken, die meine Hände gemacht, und zu der Mühe, mit der ich mich abgemüht hatte, und sehe, das alles war Nichtigkeit und ein Haschen nach Wind. Also gibt es kein Gewinn unter der Sonne.
Was hat er alles ausprobiert? Ab Vers 4 beschreibt er das auch. Er labte sich an Wein. Also er hat kräftig gebechert, würde man heute sagen. Ja, es muss vielleicht kein Wein sein, es darf auch eine halbe Sambuca-Flasche sein oder sonst irgendwas. Ja, also er hat einfach gesagt, was bringt mir Alkohol? Diesen Kick, den will ich erfahren. Obwohl er ein weiser Mann war, wie er in Vers 9 beschreibt, und ihr alle wisst, wie das mit der Weisheit von Salomo eigentlich so zustande gekommen ist, aber er suchte noch weitere Weisheit, er hat sich in die Philosophien hinein vertieft, also hat so diesen intellektuellen Weg eingeschlagen und in der Hoffnung, da dann den Kick zu bekommen. Er besorgte sich Sänger und Sängerinnen, das heißt, da wurde richtig Bandmusik gemacht. Also da war Musik im Vollen. Und wenn ein König sich Sänger bestellt, dann wird halt nicht Ansgar geholt. Ja, dann werden schon the best of the best eingeladen. Und auch die sexuellen Genüsse werden angesprochen. Frauen und Vergnügungen. Und in all dem hatte er kein Limit. Null Limit. fast am Ende zusammen, dass das alles Nichtigkeit ist. Ein Taschen nach Wind. Er hat am Ende nichts. Er greift danach, aber es ist nichts da. So wie ein Dampf, der unten am Kochtopf entsteht, wenn ihr morgens Wasser aufsetzt, um Eier zu kochen oder ähnliches, dann seht ihr unten am Kochtopf, seht ihr noch den Dampf, aber je weiter die Zeit verstreicht, je weiter der Dampf nach oben geht, ist er irgendwann weg. Nichts mehr da. Und so ist dieses Suchen nach dem Kick. Alles sinnlos. Nach erster Begeisterung unweigerlich Langeweile. Und obwohl dieser weise Mensch mit diesen unerschöpflichen Möglichkeiten alles ausprobiert hat und festgestellt hat, es bringt's nicht, könnten wir ja eigentlich sagen, okay, brauchen wir uns gar nicht die Mühe machen. Der Beweis wurde schon erbracht, es bringt nichts. Trotzdem streben die Menschen immer noch danach. Sie suchen Methoden nach dem ultimativen Kick. Der moderne Homo sapiens ist auf der ständigen Suche nach Neuem und Aufregendem, was schlussendlich nur eine hektische und verzweifelte Flucht vor der Langeweile ist. Das unermüdliche Thema ist, ich will mich amüsieren, ich will Spaß haben. Und wenn dieser Spaß, wenn diese Unterhaltung mal nicht da ist, spürt der Mensch eine schreckliche Stille, eine Leere, die gefüllt werden will. Der Mathematiker, Physiker und christlicher Philosoph Blaise Pascal hat bereits im 17. Jahrhundert Folgendes gesagt. Ich habe oft gesagt, dass der einzige Grund für das Unglücklichsein des Menschen darin besteht, dass er nicht weiß, wie er still und friedlich in seinem Zimmer verweilen kann. Pascal fasst das Unglück der Menschen zusammen, dass er sagt, 10 Minuten im Zimmer, ganz alleine, wir werden irre. Natürlich meint er nicht beim Schlafen. Sondern wir brauchen konstant dieses, dass man uns stimuliert, uns Impulse gibt. Und wenn das nicht kommt, werden wir verrückt. Wenn wir uns das anschauen, begeistert mich folgende Tatsache, dass, egal welche Bibelübersetzung du nimmst, das Wort Langeweile in der Bibel nicht erwähnt wird. Es gibt keine Bibelstelle mit dem Wort langweilig, Langeweile, er langweilte sich. Gibt's nicht. Angeblich kommt das Wort Langeweile in der englischen Sprache erst im 18. Jahrhundert auf, aber seitdem nimmt es exponentiell zu in der Verwendung. Was Leute alles analysieren heutzutage, faszinierend. Also ich habe das jetzt nicht selbst geprüft, ja. Und eine Überlegung ist, seit Mitte des 19. Jahrhunderts haben Menschen viel mehr Freizeitstunden als früher. Auch hat ihr durchschnittliches Lebensalter enorm zugenommen. Beispiel, die Leute Mitte des 19. Jahrhunderts, also 1850 rum, die hatten eine 70-Stunden-Arbeitswoche. 70. Und IG Metall hat vor 30 Jahren für die 38- oder 37-Stunden-Woche gekämpft, aber wir haben heutzutage ungefähr eine 40-Stunden-Arbeitswoche. Damals wurden die Menschen ungefähr 40 Jahre alt, heute werden sie 70 bis 80 Jahre alt, also fast doppelt so alt. Jemand, der einen guten Taschenrechner hat, hat ausgerechnet, dass wir heute ca. 33.000 Stunden mehr Freizeit haben als ein Mensch vor 150 Jahren. Langeweile ist verständlich, wenn es nichts zu tun gibt. Da kommen wir alle mit. Die spannende These aber ist, ich behaupte, Langeweile entsteht auch dort, wo ein zu viel an Unterhaltung da ist. Langeweile entsteht auch dort, wo ein zu viel an Unterhaltung ist. We love to entertain you, trällern Fernseher und Werbeplakate. Und das spricht uns an, weil wir alle von dieser Krankheit Langeweile befallen sind. Fast zu jeder Zeit werden wir mit Unterhaltung berieselt. Morgens, wir stehen auf, unser Handy weckt uns mit Musik. Ja, dann schalten wir den Fernseher an, der im Hintergrund die Nachrichten reintrellert und andere gucken bei YouTube, was hat sich ereignet. Dann steigen wir in die U-Bahn, wo irgendwelche Bildschirme an der Decke hängen, die uns auch informieren über die Dinge, die da sind. Sofern wir noch irgendwas mitkriegen, vielleicht haben wir auch das Smartphone schon an den Ohren, also weniger das Smartphone als die Kopfhörer dazu. Selbst wenn du innerhalb der Bundesrepublik Deutschland fliegst, das ja meistens nur eine Stunde dauert in der Luft, werden irgendwelche Fernseher angeschaltet, wo irgendwelche Comics aus den 60er Jahren abgespielt werden. Unsere Autos sind mit Radio und CD-Player versehen und wir verbinden mit Bluetooth unser Smartphone mit der Lautsprecheranlage, damit wir von unserem Smartphone auch entsprechend alles abspielen. Und ich habe sogar gelesen, dass es in Amerika Tanksäulen geben soll, wo kleine Bildschirme installiert werden, damit sich der Tankende während des ach so langen Vorgangs nicht langweilt. Ein Autor hat es wie folgt beurteilt. Wenn man so von allen Seiten stimuliert wird, also angeregt wird, erreicht man einen Punkt, an dem man nicht mehr mit Tiefgang auf irgendetwas reagieren kann. Die Langeweile, die wir heute empfinden, ist wahrscheinlich eher auf Über- als auf Unterstimulation zurückzuführen. Wenn ein Mensch von so viel Information und Stimulation umgeben ist, fällt es ihm einfach schwer, Wichtiges und Bedeutsames herauszufiltern. Psychologen zählen Informationsflut zu den Stressoren, also den Faktoren, die Stress auslösen. Und deswegen gibt es einen drolligen Begriff, dem der Informationshygiene. Dringend wird geraten, wascht euch nicht nur Hygiene, sondern sorgt auch dafür, dass nicht zu viele Informationen auf euch kommen. Stellt euer E-Mail-Programm so ein, dass es nicht jede Minute nach neuen Mails guckt, wo dann ein Fensterchen sofort informiert, sondern vielleicht nur dreimal am Tag. Und filtere 80% schon mal raus von dem Krempel. Du brauchst gar nicht alle Infos. Ein Kulturhistoriker, also jemand, der auf die Entwicklung von Kulturen guckt, Neil Gablar, hat vor 15 Jahren ein Buch geschrieben, völlig unwichtig, das Buch, der Untertitel hat, war also spannend, der heißt, wie Unterhaltung die Realität besiegt hat. Wie Unterhaltung die Realität besiegt hat. In diesem Buch beschreibt er, dass heute alles aufregend sein muss, damit es überhaupt noch unsere Aufmerksamkeit bekommt. Alles, was nicht aufregend ist, rutscht uns durch. Ich glaube, das können wir bestätigen. In der Vorbereitung fiel mir Rudi Carrell ein. Old School. 70er Jahre. Die berühmteste und die beliebteste Fernsehshow der 70er Jahre mit Rudi Carrell war Am laufenden Band. Ihr jungen Leute, ihr würdet euch wegschmeißen, wenn ihr überlegt, dass das die bedeutendste Show war. Man stelle sich ein Laufband vor, wo irgendwelche Sachen drauf sind und man auswendig lernen muss, was da alles rübergelaufen ist. Was gab es damals zu gewinnen? 5.000 D-Mark. Einfach umgerechnet 2.500 Euro. Also es ist ein anderes Verhältnis mittlerweile. Aber das war damals der Kick im Fernsehen. Und heute sperren sie die Leute in Australien in irgendein Camp, lassen sie die ekelhaftesten Sachen essen und machen. Dschungelcamp, ich hoffe, ihr kennt das alle nicht. Und die Teilnehmer kriegen je nach Vertrag zwischen 30.000 und 60.000 Euro, wenn sie bis zum Ende durchhalten. Und viel nacktes Fleisch, da werden auch die richtigen Frauen für eingeladen, die sich ja irgendwann mal baden müssen. Das ist das, was heute Trendsetting ist. Dafür wurde der Grimme-Preis vorgeschlagen oder irgend so ein wichtiger Fernsehpreis. Nicht nur vorgeschlagen, hat es auch gekriegt? Oh, traumhaft. Neil Gablar, dieser Kulturhistoriker, hat geschrieben, und das ist ein Satz, der uns vielleicht erschrecken lässt, der Unterhaltungswert einer Sache wird zu ihrem zentralen Wert. Nochmal, der Unterhaltungswert einer Sache wird zu ihrem zentralen Wert. Ich komme gleich wieder zum christlichen Bereich. Das ist alles nur, in welcher Kultursuppe schwimmen wir mit? Ob wir das wollen oder nicht. Das ist die Kultur, die uns umgibt. Der Unterhaltungswert einer Sache wird zu ihrem zentralen Wert. Im zweiten Teil, der gar nicht mehr so weit entfernt ist, möchte ich euch darüber nachdenken, inwiefern uns das nicht auch trifft, wenn wir hier Sonntag für Sonntag in der Predigt sitzen. Ist der Unterhaltungswert der Predigt der eigentliche Wert der Predigt? Oder sagen wir, nee, dem wollen wir uns nicht anschließen. Wir möchten die Predigt nicht beurteilen nach dem, ob wir oft gelacht haben, ob wir wach geblieben sind oder, sondern wir möchten andere Kriterien als Wert heranziehen. Wir sind immer unzufriedener, weil die Medien das normale Leben immer langweiliger erscheinen lassen. Wie Drogenabhängige brauchen wir beim nächsten Mal eine höhere Dosis. Güte und Schönheit, so richtig schöne biblische Begriffe, lösen bei uns heute keinen Adrenalinschock mehr aus. Und das Testosteron wird da nicht ausgepumpt, im Gegensatz zu irgendwelchen Filmen, in denen Sex und Gewalt vorkommt. Sind wir unserer Kultur ausgeliefert? Ist das einfach so, dass alles schneller, höher, weiter, intensiver, mächtiger, größer sein muss? Oder können wir dem entgehen? Von Salomo haben wir gelernt, dass er alles ausprobiert hat, was einem Menschen den ultimativen Kick geben kann. Er am Ende aber feststellen muss, dass das alles nichtig ist. Langeweile bis zum Abwinken ist das Ergebnis. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir der Langeweile und dieser Kultur nicht nur entkommen können, sondern unbedingt auch entkommen müssen. Was hat Salomo uns mitgegeben? Er hat das alles ausprobiert, hat festgestellt, das bringt's nicht. Und er hat am Ende seinen Untersuchungsbericht mit einem Satz eigentlich zusammengefasst. Dieser Satz ist für die Auslegung des gesamten Buches auch ein entscheidender Schlüsselsatz. Ansonsten kannst du ziemlich viel Mist aus dem Buch Prediger predigen. Und ihr kennt ihn vermutlich auswendig. Er sagt, lasst uns nun das Ergebnis des Ganzen hören. Zusammenfassung würden wir in unseren Klausuren schreiben. Oder Untersuchungsergebnis würde ein Arzt schreiben. Und was ist das Untersuchungsergebnis von all seinen Bestrebungen? Fürchte Gott und halte seine Gebote. Und jetzt noch Bibelübersetzung, denn das macht den ganzen Menschen aus oder das soll jeder Mensch tun. Wahres Menschsein zeigt sich halt eben nicht, indem ich den Kick aus solchen Dingen mir hole, ob es philosophische Erläuterungen sind, ob es Alkohol, Drogen, sonst irgendwas, sexuelle Dinge sind, sondern wahres Menschsein, wahre Erfüllung leitet Salomo daraus ab, dass wir Gottesfurcht haben und ihm gehorsam sind. Gottesfurcht und Gehorsam. Langeweile kann nicht durch immer berauschendere Taten vertrieben werden. Im Gegenteil, das wird nur die Langeweile fördern. Der Tod jeder Langeweile ist, wenn wir das Leben aus Gottes Augen betrachten, ihn als den souveränen Lenker des ganzen Lebens verstehen und uns unabhängig von der Situation, in der wir uns befinden, von Gottes Furcht und Glaubensgehorsam bestimmen lassen. Wir sind also der Langeweile nicht widerstandslos ergeben. Resistance is futile, haben die Borg immer gesagt. Widerstand ist zwecklos. Das war jetzt ein Auszug aus Star Trek. Hier ist es so, wir können widerstehen. Wir müssen sogar widerstehen. Und in diesem Sinne ist das, was ich heute sage, eine Fortsetzung vom letzten Sonntag. Wenn wir so eine innere, ganze Hingabe zu Gott uns erarbeiten, erbitten, wenn wir irgendwie danach streben, halt den Kick nicht von Äußerlichkeiten zu erwarten, sondern aus Gott zu ziehen, aus unserer Beziehung zu Gott, dann wird unser Leben ein ganz anderes sein, obwohl die Lebensumstände exakt die gleichen sind. Da sitzen immer noch Geigenspieler und Kontrabassspieler in der Philharmonie, aber der Junge sagt plötzlich, hups, ich habe eine ganz andere Sicht auf das Thema. Sind im Teil 2, hier steht offiziell Tipps gegen Langeweile im Gottesdienst. Tipps gegen Langeweile im Gottesdienst. Ist euch völlig fremd? Habt ihr noch nie erlebt? Von daher rein theoretisch. Das Thema Langeweile komprimiere ich jetzt also auf ein ganz konkretes Gebiet. Das Thema Langeweile ist deutlich größer. Ich hatte es am Anfang angedeutet, dass Ehen an Langeweile kaputt gehen. Aber ich werde das ganze Thema jetzt nicht erschlagen, sondern ich möchte gerne es einfach mal auf den Punkt nehmen. Was ist, wenn wir Sonntag für Sonntag in die Gemeinde kommen und uns langweilen? Wie können wir damit umgehen? Dass wir Prediger vielleicht an uns arbeiten müssen, sei damit einfach nicht besprochen. Ich rede jetzt halt nicht über die Predigerseite, sondern ich rede über uns Zuhörer. Und dass wir als Evangelisten, als Hirten, als Lehrer auch überlegen müssen, wie wir einen biblischen Gottesdienst gestalten können, der Gläubige motiviert und ermutigt und weiterbringt. Also, dass der Gottesdienst zur Auferbauung der Gemeinde dient, Epheser 4,11. Das ist auch ein anderes Thema. Das erwähne ich jetzt nur, damit ihr wisst, das habe ich nicht vergessen. Aber wir kümmern uns heute mal um uns alle, nämlich um die Zuhörer. Es geht also um den gelangweilten Zuhörer, der sich innerhalb weniger Minuten so innerlich vom Gottesdienst entfernt. Physisch ist er noch anwesend, aber so in seinem Kopf ist da so eine schöne Wolke, mit der er durch die Gegend schwebt und er eigentlich nur darauf wartet, bis alles rum ist. Wenn ihr möchtet, schlagt eine Bibelstelle auf und markiert euch folgende Stelle, weil ich glaube, sie ist so bekannt und trotzdem so wichtig. 1. Timotheus, Kapitel 4, Vers 8. Vielleicht möchtet ihr euch die Stelle sogar markieren. 1. Timotheus, Kapitel 4, Vers 8. Der erste Halbsatz ist die Anti-Werbung für McFit und Co. Denn da heißt es, denn die leibliche Übung ist zu wenig Nütze. Schade, dass mein Sohn heute nicht da ist, der ja bei McFit ist. Der würde jetzt mich fett angrinsen. Die leibliche Übung ist zu wenig Nütze. Heißt nicht, lasst uns verfetten, uns nicht mehr bewegen, sondern wenn man mal auf das Wesentliche achtet, was macht wirklich Sinn oder was hat Sinn, was führt dazu, dass ich weiterkomme, dann ist es nicht entscheidend, ob ich 20, 60 oder 80 Kilo stemmen kann mit Armen oder sonst irgendwas. Die leibliche Übung ist zu wenig Nütze. Die Gottseligkeit aber ist zu allen Dingen Nütze, weil sie die Verheißung des Lebens hat, des jetzigen und des zukünftigen. Das Wort Gottseligkeit ist garantiert nicht aktiver Sprachwortschatz von den meisten. Wer redet noch von, ach, ich bin so gottselig? Du wirst dir sofort irgendwo hingeschoben, wenn du so redest. Ein anderes Wort, genauso unbräuchlich, ungebraucht, Frömmigkeit. Frömmigkeit. Heutzutage ist fromm sein irgendwie keine Tugend mehr. Schon fast eher ein Schimpfwort. Der ist ja fromm. Ich weiß nicht, ob bei dir auf der Arbeit so redet, ach, der Fromme da hinten, der macht wieder nicht mit oder so. Aber eigentlich ist das eine Tugend, gottselig zu sein. Denn Gottseligkeit hat Verheißung. Heißt es das nicht? Gottseligkeit ist zu allen Dingen Nütze, weil sie die Verheißung des Lebens hat, des zukünftigen wie des gegenwärtigen. Es sind also nicht die äußerlichen Kennzeichen wie Überfluss, große Menschenmengen oder Anerkennung, die irgendwie ein Maßstab für uns sein sollen. Christus war, noch mal ganz kurz, in materieller Hinsicht ein absoluter Versager. Christus war ein Versager aus materieller Hinsicht. Ja, arm, kein Haus, scheinbar auf Spenden und Unterstützung angewiesen und am Ende mit unmenschlicher Methode hingerichtet. Unsere Gottseligkeit, unsere Geistlichkeit zeigt sich eben gerade nicht in äußerlichen Dingen, sondern darin, wie wir auf das Alltägliche und das Unumgängliche reagieren. Wir laufen durch ein Leben und die Frage ist, leben wir gottselig, dann wird sich das darin zeigen, wie wir mit diesen Dingen im Leben umgehen. Entscheidend ist unsere Fähigkeit, aus Schwierigkeiten Gutes hervorzubringen und aus Banalem, Einfachem Freude zu gewinnen. Kommen wir zu den praktischen Dingen. Ich glaube, John MacArthur war der erste, von dem ich das gehört habe. Dann war ich erstaunt, dass ich das beim anderen Autoren las. Also im Amerikanischen scheint es so einen Spruch zu geben. Ich bringe jetzt mal auf Deutsch. Was du zur Predigt mitbringst, das nimmst du auch aus ihr wieder mit. What you bring to it, you get from it. Im Englischen klingt das viel schöner. He? Wenn man das im Deutschen so lange Sätze draus. Also, was du zur Predigt mitbringst, das nimmst du auch aus ihr wieder mit. Was bedeutet das? Naja, wenn du wenig erwartest, wenn ein Erwartungslevel schon ganz im Keller ist, dann wirst du auch nicht besonders aufmerksam zuhören, wirst vermutlich auch nicht besonders viel mitnehmen. Wenn du am Vorabend Party machst, am nächsten Tag so knapp vor dem Gottesdienst aufstehst, dass du deinen Kaffee an der Ecke hier nochmal beim Bäcker kaufen musst, weil du zu Hause gar keine Zeit hattest und du noch schlaftrunken hier reinkommst, wie viel Action, wie viel Aufregung muss der Prediger bieten, um dich wach zu kriegen? Muss nicht, wie wir es von unserer Kultur antrainiert bekamen, ein echter Knüller kommen? Ein Entertainer mit packender Botschaft? Und möglichst nur einer, höchstens zwei Kernaussagen, weil für mehr reicht meine Gehirnleistung so früh am Tag nicht? Also es gibt eine gewisse Verantwortung, wie ich in den Gottesdienst komme. Daraus schlussfolgert sich dann auch ein bisschen, wie viel ich mitnehme. Erwartest du viel von einem großzügigen Gott, kommst du einfach mit ganz normalen menschlichen, klugen Gedanken hierher, nämlich dass du sagst, ich will auch fit sein, ich will munter sein, ich will auch wirklich zuhören, dann wirst du etwas mitnehmen. Wenn du hingegen denkst, dass die reine Gegenwart des Predigers dich heiligt, bist du definitiv in der falschen Kirche. Ich bin nicht für eure Heiligung verantwortlich. Wolfgang ist es nicht. Wer auch immer hier predigt, wir sind nicht für eure Heiligung in diesem Sinne verantwortlich. Wenn du mit dem Wunsch herkommst, deine Gottseligkeit, deine Frömmigkeit, deine Liebesbeziehung zu Christus voranzubringen, dann wirst du etwas mitnehmen. Nochmal, Müdigkeit ist bei der ganzen Geschichte ein ganz schlechter Partner. Echt. Müdigkeit fördert Langeweile. Weil wir einfach zu schlapp für den Kampf gegen Müdigkeit sind. Daher abends rechtzeitig ins Bett gehen. Ich kenne es und ich unterstelle, jeder von euch kennt es. Man weiß nicht genau, wer predigt. Es gibt ja hier so ein paar Esoteriker, die immer alle Geheimratsdinge wissen, aber alle anderen wissen nicht, wer predigt. Man guckt sich um, wer hat Krawatte um, Ansgar nie, Oberhemd war schon verdächtig heute. Aber irgendwann kriegt man mit, der ist der Prediger. Und manche sagen dann, yes. Und andere, oh. So ein innerliches Zusammensacken. Okay, der Prediger liegt dir nicht. Vielleicht ist er auch der schlechteste Prediger auf diesem ganzen Erdball. Geschenkt. Aber du sitzt jetzt hier. Die Flucht zu ergreifen, das schaffen die wenigsten. Man kann sich in Kinderdienst verkrümeln, vielleicht noch. Aber eigentlich, Gott in seiner Souveränität hat dich auf diesen Stuhl verdammt. Also was machst du jetzt damit? Du warst derjenige, der wachsen wollte, der gottselig sein möchte, der fromm sein möchte. Also mach das Beste aus der Situation. Ihr kennt Jörg Tröger? Kennt ihr Jörg Tröger? Einer der leitenden Brüder in der Freibergstraße, Berlin-Mariendorf, die Brüdergemeinde dort. Mein Jugendmitarbeiter früher. Ja. Und Jörg hat gesagt, wenn ich mitkriege, das wird wirklich schlimm werden. Ja. Also wir hatten über Bibelstunden gesprochen. Und, wenn ich merke, das wird richtig schlimm, setze ich mich gerade hin, atme absolut tief durch und gucke dem Prediger hochintensiv in die Augen. Und jedes Bibelwort, was er aufschlägt, schlage ich auch nach. Und ich lese den Satz dreimal. Und das war weise. Das hat Jörg schon vor 30 Jahren gepredigt. Zu sagen, du kannst aufgeben und sagen, ach Ansgar, wunderbar, ich werde wieder nichts verstehen. Weißt du, wie viel du dann verstehen wirst? Nichts. Eine selbsterfüllende Prophezeiung. Wenn du aber sagst, okay, ich ahne die Herausforderung, der Typ da liegt mir nicht oder der sollte eigentlich nicht da vorne stehen, aber Herr, in deiner großen Güte, deine Wege sind höher als meine Wege, sitze ich jetzt hier, ich werde die Situation dankbar aus deiner Hand nehmen und ich werde mir mit aller inneren Energie versuchen, mich zu konzentrieren. Dann machen wir das bitte. Das ist doch irgendwie klug. Denn am Ende bist du es doch, der wachsen will. Nimm die Situation, wie sie ist und feuere dich geistlich an. Ich werde selbst aus dieser Predigt was rausnehmen. Und selbst von dieser Flasche da vorne, wenn er das Wort Gottes zitiert, ich werde etwas mitnehmen. Verzeiht die Begrifflichkeit. Ich übertreibe, hoffentlich aus rhetorischen Gründen. Vielleicht sagst du dem Herrn auch, das ist jetzt gerade nicht so richtig optimal hier. Hilf mir. Gestehe dem Herrn auch deine Schwierigkeit mit diesem Prediger oder dieser Predigt ein. Sage ihm, dass du bereit bist, dein Optimum zu geben und von ihm, dem Heiligen Geist, das Optimum zu erwarten. Du könntest dir die Frage während der Predigt, du könntest dir jetzt, genau in diesem Moment, die Frage stellen, was erwartet Gott von dir, wie du diese Zeit verwendest? Erwartet Gott, dass du in einen Tiefschlaf versinkst oder erwartet Gott von dir, dass du versuchst, das Optimum herauszuholen? Und warum will er das? Stell dir diese Frage. Vielleicht stellst du auch die Frage, wofür kann ich Gott gerade in dieser Situation danken? Sprich, eigentlich alle drei Fragen zählen darauf hin, richte dich auf Gott aus. Wenn Bibeltexte vorgelesen werden, dann ist völlig egal, wer sie hier vorne vorschlägt. Es ist das Wort des Herrn, oder? Von daher, wenn du schon mit dem Prediger dein Problem hast, okay, eine Baustelle, aber das Wort Gottes, das lass wirken. Das heißt, wenn deine Bibelstelle gelesen, vorgetragen wird, Perikope, der Predigttextabschnitt, dann liest den Text. Deswegen ist es schön, dass wir Bibeltexte ansagen, schön, dass ihr eure Bibeln mitbringt. Ich danke euch dafür, dass ihr eure Bibeln mitbringt. Und wir wollen uns als Prediger mehr und mehr mühen, das klappt noch nicht immer, aber wir wollen uns mehr und mehr mühen, zu warten, bis auch der Letzte die entsprechende Bibelstelle gefunden hat. Damit ihr mitlesen könnt, weil am Ende des Tages wird jeder Prediger zugeben müssen, das Entscheidende ist das Wort Gottes und nicht unser erklärendes Beiwerk. Also wenn du sagst, der Prediger, habe ich so meine Baustelle mit, oh, dann nimm das Wort Gottes, denn damit hast du hoffentlich in diesem Sinne keine Baustelle. Und dann liest du diesen Text. Und wenn der Prediger vom Text abschweift, weil er die Sprungbrettpredigt praktiziert, da ist ein Wort, was er kennt, und dann hopst er durch die Gegend, redet 10 Minuten über ein Wort, was in dem Text vorkommt, auch wenn der Text dieses Wort so intensiv gar nicht beleuchtet, dann konzentriere dich auf den Text, lies den 5, 6 Mal. Die Predigerkollegen sagen dann, wie würde ich denn über den Text predigen? Ja, einfach bleib dran, der Herr hat dich in diese Situation gestellt, dass du jetzt diese Predigt hörst. Dieses Bibelwort ist jetzt das Wort des Herrn für dich. Also denke darüber nach, sinne darüber nach. Was kann ich aus dem Text über Gott Vater lernen? Was kann ich aus dem Text über Jesus Christus lernen? Was kann ich aus dem Text über den Heiligen Geist, über sein Wirken lernen? Frage dich das. Gibt mir der Text irgendein Vorbild, dem ich nacheifern kann? Gibt es in der Bibelstelle eine Verheißung, die ich lernen und in Anspruch nehmen möchte? Gibt es in dem Text eine Anforderung, einen Befehl, eine Anweisung, der ich künftig gehorchen möchte? Denn das ist das, was das Bibelwort macht. Der Prediger ist nur der Transporteur. Vielleicht ist es euch eine Hilfe, diese Fragen einmal in ein Notizbuch zu schreiben. Und wenn dann wieder mal so eine kritische Predigt kommt, einfach mal die Frageseite aufzuschlagen und den Bibeltext und die Fragen entsprechend abzugleichen. Was du noch machen kannst, wenn du dich in einer Predigt anfängst zu langweilen, bete für den Prediger. Vielleicht nicht laut. Aber vielleicht weiß der arme Kerl da vorne, dass seine Vorbereitung nicht glücklich ist. Vielleicht ist er sogar mit dem Dienst auf der Kanzel gar nicht wirklich glücklich. Vielleicht steht er hier vorne, aber ist sich seiner Berufung gar nicht gewiss. Vielleicht treiben ihn auch falsche Motive auf die Kanzel. Aber das sind alles Anliegen, für die man beten kann, und zwar ohne Groll. Herr, lass Ansgar bitte erkennen, dass er eigentlich als Putzfrau geboren wurde. Bitte ohne Groll, sondern herzliches Erbarmen für denjenigen haben. Und so lustig es klingt, bete für die anderen Zuhörer, denen es vielleicht ähnlich geht wie dir. Wir haben eine geistliche Mission, und wenn wir in dieser Stunde merken, da geht irgendwas nicht ganz glatt, falls das wirklich so ist, können wir auf jeden Fall beten. Ich will das mit der Sonntagspredigt jetzt einfach mal schließen, Punkt machen, auch angesichts der Zeit. Es gäbe vermutlich noch einige Punkte zu sagen. Worauf ich am Ende hinaus wollte, und wir werden uns mit dem großen Oberthema, das ich noch gar nicht benannt habe, auch noch bei den nächsten 1 bis 2 Predigten beschäftigen. Und worauf ich grundsätzlich hinaus will, ist, dass wir nicht denken, die Umstände um uns herum sind entscheidend für uns. Ob eine Predigt, ob ein Gottesdienst, ob die Musikauswahl, die Musiker, irgendwas um uns herum gut oder schlecht ist. Ich wünsche mir schöne Gottesdienste, gar kein Thema. Aber das ist nicht meine Gottseligkeit. Diese Gemeinde ist schlussendlich nicht verantwortlich dafür, ob ich ein frommer Mensch bin und wie fromm ich bin, wie gottselig bin, wie hingegeben ich bin. Ihr dürft meine Hilfe sein, und ich hoffe, ihr seid's. Und ich will eure Hilfe sein, das streiche ich nicht durch. Aber die Verantwortung am Ende steckt zwischen mir und meinem Gott. Und da wollte ich euch hinbewegen, dass ihr euch nicht ergebt, die Predigt der Prediger, dass ihr euch nicht dieser Langeweile hingebt, sondern dass ihr merkt, Montag bis Samstag Nacht wurde ich trainiert, dass es aufregend, dass es kickig sein muss, dass immer was Neues dabei sein muss. Aber das stimmt nicht. Unsere Gottseligkeit hat andere Quellen. Und darüber wollte ich euch mit euch nachdenken. Nichts, und jetzt löse ich mich vom sonntäglichen Problem der Langeweile, nichts entzündet das geistliche Leben mehr und vertreibt Langeweile in deinem christlichen Leben als eifriges Gebet. Eifriges Gebet. Nichts belebt einen eingeschlafenen Glauben mehr als ein aktives Gebetsleben. Ein Professor an einer theologischen Ausbildungsstätte hat seinen Studenten am Anfang des Semesters gesagt, ich möchte, dass ihr eine Liste anfangt. Eine Liste, auf die nur Dankanliegen geschrieben werden dürfen. Dinge, für die ihr dankbar seid. Und zwar jeden Tag eins. Die erste Woche war das kein Problem. Die zweite Woche konnten die Studenten auch bravourös aufschreiben. Jeden Tag ein neues Anliegen. Nach einem Monat wurde es eng. Und einige fragten, das war jetzt nicht ernst gemeint. Doch, das war ernst gemeint. Ich bestehe darauf, am Ende des Semesters möchte ich die Liste sehen. Dem Prof war völlig egal, was da drauf stand. Aber dieses aktive Nachdenken, wofür könnte ich dankbar sein? So 5 Dankesanliegen kriegen wir alle aus dem Ärmel geschüttelt. So, aber 2 Ärmel haben, kriegen wir noch 5 weitere hin. Aber nach 30 ist schwierig. Fangt mal das Experiment an, um euer Gebetsleben zu aktivieren. Spannend, was nach 5 Monaten oder 6 Monaten für ungeahnte Themen auf dieser Liste stehen. Ich rede aus Erfahrung. Ich greife nochmal auf das ursprüngliche Beispiel der Ehe zurück, was wir am Eingang hatten. Wenn Seelsorger mit Eheleuten reden, die sich trennen möchten, stellen sie nicht selten fest, dass zwischen den beiden etwas verloren gegangen ist. Bedeutungsvolle Kommunikation. Achtet auf das Wort bedeutungsvoll. Ja, also nicht, du musst noch 5 Liter Milch kaufen, das ist nicht Kommunikation. Bedeutungsvolle Kommunikation geht in vielen Ehen im Laufe der Zeit verloren, stirbt aus. Und dasselbe ist in unserer Beziehung mit Gott der Fall. Wir kommunizieren mit ihm nicht in einer Art und Weise, dass es irgendwie Bedeutung hätte, oder? Leider oft nicht. Und wir erlauben ihm auch nicht, durch sein Wort zu uns zu reden, dass es uns etwas bedeutet. Darüber hatte ich letzten Sonntag gepredigt. Zum Gebet eines Bruders in der Gebetsgemeinschaft Amen zu sagen, ersetzt kein persönliches Gebetsleben. Und das Dankgebet vor Mahlzeiten trägt auch nicht viel zum intensiven Austausch mit dem Schöpfer bei. Was wir brauchen, ist eine ernsthaftige und befriedigende Kommunikation mit Gott. Wie läuft das bei Eheleuten? Wie läuft das bei Freunden? Was ist da ernsthafte und befriedigende Kommunikation? Wir lassen einander, ich habe einen Freund, mit dem ich gerne viel rede, und worüber reden wir? Wir lassen einander an unseren Träumen und unseren Befürchtungen teilnehmen. Wir tauschen Worte der Liebe und der Hingabe aus. Wir gestehen einander Schwächen und Schmerzen ein. Und so muss auch unser Gespräch mit Gott aussehen. Das muss über ein simples Dankeschön für die Wohltaten hinausgehen. Nehmt euch die Psalmen als Muster. Wie reden Menschen mit Gott? Mit wie viel Emotion, mit wie viel Gefühl? Ja, teilweise Rachsucht wird in diesen Gebeten vor Gott getreten. Sie übertragen die Last der Rache dann auch an Gott. Und das ist ernsthafte und befriedigende Kommunikation. Und weil uns das mangelt, und das sage ich jetzt mal pauschal, und hoffentlich sind einige da, die sagen, betrifft mich nicht, ich habe eine ernsthafte Kommunikation, aber ich glaube, dass eine unserer Krankheiten ist, dass wir diesen intensiven Austausch mit Gott nicht haben, wir ihm nichts sagen und wir ihn durch sein Wort uns nichts sagen lassen, intensiv, bedeutungsvoll, und wir deswegen geistliche Langeweile haben. Wir sind gelangweilt, weil wir unsere Herzen und unsere Sinne nicht vor Gott im Gebet erkunden. Und wir sind gelangweilt, weil wir sein Herz und seine Gedanken nicht durch das Bibelstudium erkunden. Es ist wunderbar, wie diese beiden Dinge zusammenwirken. Gebet und Bibellese. Das ist geistlicher Dialog zwischen uns und Gott. Und ich möchte euch jetzt zum Abschluss 8 kurze Bibeltexte vorlesen. Die schlagt ihr bitte nicht auf, ansonsten dauert es tatsächlich zu lang. Wer möchte, schreibt sich einfach nur die Bibelstellen auf. Und mein Wunsch ist, dass er beim Hören und vielleicht später beim Lesen darauf achtet, was kann ich aus diesen Versen lernen, wie ich mit Gott Langeweile überwinden kann? Was kann ich aus diesen Versen lernen, wie ich mit Gott Langeweile überwinden kann? Die erste Bibelstelle steht in 2. Korinther 12, Vers 9. 2. Korinther 12, 9. Doch er sagte zu mir, meine Gnade muss dir genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Jetzt bin ich sogar stolz auf meine Schwachheit, weil so die Kraft von Christus auf mir ruht. 2. Korinther 12, 9. Zweite Stelle, Epheser 5, die Verse 15 und 16. Epheser 5, die Verse 15 und 16. Achtet also genau darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht als Törichte, sondern als weise Menschen. Nutzt die Gelegenheiten, die Gott euch gibt, denn wir leben in einer bösen Zeit. Epheser 5, Verse 15 bis 16. 3 Stellen aus dem Philipperbrief, Philipper 1, 21. Philipper 1, 21. Denn das Leben heißt für mich Christus und das Sterben Gewinn. 1, 21. Philipper 4, 11. Ich sage das nicht, weil ich unbedingt etwas gebraucht hätte, denn ich habe gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe. Philipper 4, 11. Philipper 4, 19. Mein Gott wird euch durch Jesus Christus aus seiner überaus reichen Herrlichkeit alles geben, was ihr braucht. Gott wird euch alles geben, was ihr braucht. Philipper 4, 19. 1. Thessalonicher 5, 18. Dank Gott unter allen Umständen. Das will Gott von euch und das ermöglicht er euch durch Christus. 1. Thessalonicher 5, 18. 1. Timotheus 6, die Verse 7 bis 8. 1. Timotheus 6, die Verse 7 bis 8. Was haben wir denn in die Welt hineingebracht? Nichts. Und wir werden auch nichts mitnehmen können, wenn wir sie verlassen. Wenn wir also Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. 1. Timotheus 6, die Verse 7 bis 8. Und ein Vers, der Sonntag vor 2 Wochen schon intensiver behandelt wurde, aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Verse 15 bis 16. 1. Johannes 2, 15 und 16. Hängt euer Herz nicht an die Welt und an nichts, was zu ihr gehört. Wenn jemand die Welt liebt, hat er keinen Platz für die Liebe zum Vater. Denn diese Welt wird von der Sucht nach körperlichem Genuss bestimmt, von gierigen Augen und einem unverschämten Geltungsdrang. Nichts davon kommt vom Vater. Es gehört alles zur Welt. Die Stufe, von der ich vorhin sprach, ist, dass ich immer über Langeweile geredet habe und wir dieses Wort Langeweile vielleicht in einem anderen Sinn genutzt haben. Aber Langeweile als Unzufriedenheit mit dem, was ich eigentlich erwarte und dem, was ich bekomme. Das war das Thema von heute und ich wünsche euch alles Gute beim darüber nachdenken. Gottes Segen. Darf ich am Ende noch mit euch beten? Herr, wir bekennen dir, dass wir tatsächlich einerseits von dieser Welt sind, dass wir aus ihr herausgerettet wurden und dass wir andererseits auch ganz schön befleckt sind von dieser Welt. Dass wir den Dingen unserer Kultur ja nicht nur ausgeliefert zu sein scheinen, sondern dass sie uns auch wirklich freut. Und von daher deine Ermahnung von vor 2 Wochen, die Welt und was in ihr ist, nicht zu lieben, hat uns schon getroffen. Weil wir doch irgendwie uns ausstrecken nach dem, was in dieser Welt irgendwie wichtig ist und interessant ist. Und wenn wir dann deine Dinge angucken, sind wir manchmal der Lüge erlegen, dass das nicht so aufregend sei. Und wir uns dann langweilen und irgendwie den Sonntagsbesuch oder auch andere geistliche Übungen wie Gebet und Bibellesen irgendwie als Pflichtübung abhaken, aber nicht so richtig voller Freude unsere Gottseligkeit darin suchen. Und wir bitten dich, dass du das bei uns änderst. Mach uns dein Wort groß, mach uns das Gebet zu dir groß. Ja, lass dein Antlitz leuchten über uns, wie es in den alten Texten heißt, dass wir nach oben schauen und sehen, wie herrlich du bist und dass uns nichts anderes mehr antriggert, als Zeit mit dir zu verbringen, Herr. Dass unsere Begeisterung nicht durch irgendwelche Action, sondern durch die Ruhe in der Gemeinschaft mit dir entsteht. Und dass wir dementsprechend auch die, ja doch, teilweise schwierigen Versuche unserer Geschwister ertragen, uns geistlich voranzubringen. Herr, wir sind dir dankbar für jeden, der sich Zeit für die Predigtvorbereitung nimmt und Dinge, die er von dir erkannt hat, irgendwie weitergeben möchte. Und so sehr wir Prediger dabei deine Unterstützung brauchen, dass wir besser werden, wollen wir dir auf jeden Fall den Dank schulden, dass wir nicht allein gelassen sind, sondern dass wir Brüder und Schwestern haben, die uns voranbringen. Danke dafür, Herr. Hilf uns, mit den Predigten in Zukunft anders umzugehen. Hilf uns, überhaupt mit dir ganz anders umzugehen, damit klar ist, dass unser Aufenthalt auf dieser Erde nur temporär ist, dass wir aber in einer ganz anderen Sphäre leben, in diesem Himmelsreich, wo du herrschst und wo sich alles um dich dreht und das überhaupt nicht langweilig ist. Bitte segne unser Nachdenken darüber, bitte schenk, dass wo der eine oder andere angesprochen wurde, dass das nicht weggepickt wird.